durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Von den 13 Richtern in Israel, 12 Männern und einer Frau, haben wir 6 bereits kennengelernt. Othniel, Ehud und Shamgar, dann ein Zweierteam bestehend aus Deborah und Barak und schließlich Gideon. Die Aufgabe dieser Richter bestand nicht darin, sich im üblichen Sinne um juristische Streitfälle zu kümmern, sondern Gott beauftragte sie in politischen Krisenfällen, um den Israeliten zur Seite zu stehen. Das alttestamentliche Buch der Richter erzählt davon, wie die sogenannten großen Richter in politischen Krisenfällen dem Volk Israel zu Hilfe gekommen sind. Worin bestehen diese Krisenfälle? Nun, die Israeliten hatten das Land Kanaan zwar für sich erobert, aber ständig kam es zu Konflikten mit Nachbarvölkern, die ihnen den Landbesitz streitig machen wollten. Zum Teil waren die Israeliten daran sogar selber schuld, weil sie zur Zeit der Landnahme keine hundertprozentige Trennung zu den heidnischen Völkern vollzogen hatten. So kam es etwa zu Eheschließungen zwischen ihnen und den Kanaanitern. Fremde Götter wurden verehrt, und in einigen Gebieten Kanaans lebten weiterhin mitten unter den Israeliten auch noch Volksgruppen, die nach dem Willen Gottes längst hätten vertrieben werden sollen. Im Buch der Richter wird geschildert, wie manche der Stämme Israels regelrecht von ihren Nachbarvölkern unterdrückt werden. Und das Buch der Richter liefert auch eine theologische Begründung dafür, warum Gott das zulässt. Weil Israel sich immer wieder von Gott abwendet und seine Gebote missachtet, wendet sich Gott auch von Israel ab. Und erst wenn die Israeliten nicht mehr aus noch einwissen und sich in ihrer Not ihm wieder zuwenden, schickt er ihnen einen Richter zu Hilfe. Gideon, der 6. Richter Israels, soll etwas gegen die Midianiter unternehmen. Die sind ein kriegerisches Beduinenvolk, das einen Teil seines Lebensunterhalts durch Überfälle auf andere Völker bestreitet. Zusammen mit den Amalekitern waren sie in Kanaan eingefallen und setzten die Israeliten unter Druck. Das 6. Kapitel des Richterbuches berichtet davon, dass sie wie Heuschrecken über die Felder herfielen und auch Schafe, Rinder und Esel mitgehen ließen. Im Siedlungsgebiet des Stammes Manasse verbreiteten sie einen solchen Schrecken, dass sich Teile der Bevölkerung Israels ins Bergland zurückzogen und in Höhlen und Felsklüften Schutz suchten. Doch als die Not am größten ist, beruft Gott den Gideon, um etwas gegen die Midianiter zu unternehmen. Auffällig ist, dass er, bevor er zur Tat schreitet, erst einmal auf dem Landbesitz seines eigenen Vaters für klare Verhältnisse sorgt. Denn Gideons Vater hat, obwohl er ein Israelit ist, einen Altar für Baal und ein Standbild zur Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte aufstellen lassen. Gideon zerstört beides. Und während die Nachbarn entsetzt sind über diese Tat, zeigt sich sein Vater einsichtig. Anscheinend wird ihm bewusst, dass sich der Altar und das Standbild mit dem Glauben an den wahren Gott nicht vereinbaren lassen. Ich habe den Eindruck, dass Gideon klarstellen sollte, der Kampf um das Land Kanaan ist nicht nur ein Kampf um die Vorherrschaft der Israeliten, sondern hier geht es auch um einen geistlichen Kampf. Allein der Gott Israels soll hier das Sagen haben. Für Götzenanbetung ist kein Platz. Erst nachdem Gideon in seiner eigenen Familie für klare Verhältnisse gesorgt hat, kann er seine eigentliche Aufgabe, nämlich die Bekämpfung der feindlichen Beduinenstämme, in Angriff nehmen. Hören Sie dazu aus dem 6. Kapitel des Richterbuches, die Verse 33 bis 35. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jesreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf ihm entgegen. Gideon, der selbst zum Stamm Manasse gehört, holt sich also Hilfe aus den anderen Stämmen Israels. Der Klang der Posaune ist ein Alarmzeichen. Es ist Krieg. Alle Mann an die Waffen. Doch im letzten Moment bekommt Gideon kalte Füße und will sich bei Gott versichern, dass dieser auch wirklich auf seiner Seite ist. Weiter ab Vers 36. Und Gideon sprach zu Gott: Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Gideon will also nichts dem Zufall überlassen. In erster Linie möchte er klipp und klar wissen, ob Gott tatsächlich auf der Seite der Israeliten steht. Die abgeschorene Wolle, die er auf dem Boden ausbreitet, soll als Zeichen dienen. Doch als er am Morgen, wie von ihm erhofft, feststellt, dass die Wolle feucht und der Boden drumherum trocken ist, kommen ihm Zweifel. Wer weiß, welche Umstände dazu geführt haben, dass sich die Wolle so vollgesaugt hat. Also bittet er Gott darum, sich ein zweites Mal auf diese Testkonstellation einzulassen. Nur diesmal soll nicht die Wolle, sondern der Boden feucht werden. Ehrlich gesagt hätte es mich nicht überrascht, wenn Gideon noch eine dritte oder vierte Variante ausprobiert hätte, also Boden und Wolle feucht, sowie Boden und Wolle trocken. Aber nein, er gibt sich schon nach zwei Runden zufrieden und ist nun bereit, gegen die Midianiter in den Kampf zu ziehen. Mein Eindruck ist, dass Gott einiges an Geduld und Mühe investiert, um Gideon auf seine Aufgabe vorzubereiten. Der geborene Kämpfer ist er wahrhaftig nicht. Sie erinnern sich vielleicht, ausgerechnet als Gideon heimlich in einem Innenraum, nämlich in einer Weinkelter, beim Getreidedreschen war, und als ihm überall Spreu an seiner Haut und seiner Kleidung klebte, war ihm erstmals der Engel Gottes begegnet und hatte zu ihm gesagt: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Doch genau das war er eigentlich nicht. Denn er hatte sich nur deshalb zum Dreschen in die Kelter begeben, um nicht von den Midianitern entdeckt zu werden. Trotzdem hatte Gott bereits zu diesem Zeitpunkt die Absicht, aus Gideon einen streitbaren Helden zu machen. Die Zerstörung eines Götzenaltars und eines Standbildes auf dem Grundstück seines Vaters war ein weiterer Schritt gewesen auf dem Weg zum streitbaren Helden. Auch wenn der Held in diesem Fall die Nacht abwartete, um die Sache heimlich über die Bühne zu bringen. Tja, und schließlich wurden eben die letzten Kampfvorbereitungen unterbrochen, nur um unserem Helden genügend Zeit zu geben, mit geschorener Wolle zu experimentieren. Warum, so mag man sich fragen, lässt Gott sich auf all das ein? Die Antwort lautet: offenbar, weil er Gideon Zeit geben will, um im Glauben zu reifen. Gideon soll lernen, auf Gott zu vertrauen und die eigenen Fähigkeiten nicht für das Wesentliche zu halten. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich durch Gottes Vorgehensweise ermutigt fühle. Wenn er Menschen in seinen Dienst ruft, lässt er sie niemals allein im Regen stehen, sondern er rüstet sie aus. Selbst aus unfähigen und ängstlichen Menschen kann er sozusagen streitbare Helden machen. Wir erreichen das 7. Kapitel des Richterbuches. Dort wird berichtet: Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, so dass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon: Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen: Meine Hand hat mich errettet. Bevor der Kampf beginnt, verschafft sich Gideon noch einmal einen Überblick. 32.000 Mann stehen bereit, um den Midianitern das Fürchten zu lehren. Doch während die Israeliten ihr Heer bestens organisiert haben, ähneln die Midianiter eher einem Heuschreckenschwarm, der über alles herfällt, was ihm in den Weg kommt. Das macht die Midianiter in gewisser Weise unberechenbar. Aus diesem Grund, so stelle ich mir das jedenfalls vor, erscheint Gideon das eigene Heer plötzlich doch nicht mehr so riesengroß. Doch dann geschieht das Unerwartete. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, sagt Gott zu Gideon. Seine Befürchtung? Wenn ihr die Midianiter besiegt, werdet ihr mich ganz schnell wieder vergessen und behaupten, ihr hättet das aus eigener Kraft geschafft. Und deshalb fordert Gott von Gideon, Vers 3, »So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um.« So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, so dass nur 10.000 übrig blieben. Innerhalb kürzester Zeit sieht sich Gideon mit der Tatsache konfrontiert, dass sein Heer auf weniger als ein Drittel geschrumpft ist. Fast wundert es mich, dass Gideon nicht als erster davongelaufen ist, als es hieß, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. Aber so viel hatte Gideon wahrscheinlich schon dazugelernt. Wen Gott zu einer bestimmten Aufgabe beruft, den entlässt er nicht so einfach aus der Pflicht. Außerdem hält Gott offenbar die Zeit für gekommen, dass sich Gideon tatsächlich, wie von Anfang an geplant, als ein streitbarer Held erweisen kann. Deshalb mutet er ihm eine weitere Prüfung seines Gottvertrauens zu. Ich lese weiter ab Vers 4. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lasst gehen an seinen Ort. Schon viel ist darüber spekuliert worden, warum Gott die Auswahl der Männer davon abhängig macht, ob sie sich niederknien und mit der hohlen Hand Wasser schöpfen oder ob sie wie ein Hund das Wasser auflecken. Häufig wird vermutet, dass diejenigen, die das Wasser auflecken wie ein Hund, eher die wagemutigen Naturburschen sind. Viel wichtiger scheint mir aber zu sein, was diese Begebenheit über den freien Willen des Menschen einerseits und über die göttliche Berufung andererseits aussagt. Wir meinen ja oft, dass das eine das andere ausschließt. Doch dem ist offenbar nicht so. Würden wir einen der Männer, der auf gesittete Weise das Wasser aus der hohlen Hand getrunken hat, fragen, »Lieber Bruder, warum hast du dich hingekniet und mit deiner Hand Wasser geschöpft?« dann würde er vermutlich antworten, »Weiß ich nicht, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, denn mich beschäftigt die ganze Zeit eine ganz andere Frage, nämlich, ob ich nicht auch lieber hätte nach Hause gehen sollen. Weißt du, ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Im Innersten meines Herzens bin ich eigentlich davon überzeugt, dass ich mich lieber um sie kümmern sollte, statt in den Kampf zu ziehen.« Ich hoffe, es wird deutlich, was ich mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen möchte. Der Familienvater ist gerade zu dem Entschluss gekommen, dass es für ihn und seine Familie besser ist, wenn er nach Hause geht. Derweil hat Gott beschlossen, diejenigen nach Hause zu schicken, die aus der hohlen Hand einen Schluck Wasser getrunken haben. Der freie Wille des Menschen und die Berufung durch Gott, also der menschliche Wille einerseits und der göttliche Wille andererseits, schließen sich nicht gegenseitig aus. Um fair zu sein, möchte ich aber auch noch schnell einen von den anderen Männern fragen, die mit Gideon in den Kampf ziehen. Warum nimmst du diese Gefahr auf dich? Wäre es nicht viel sicherer und bequemer, zu Hause gemütlich die Beine hochzulegen? Eine mögliche Antwort könnte lauten, die Beine hochlegen, während die Sicherheit unseres Landes auf dem Spiel steht. Niemals. Ich werde mit Gideon kämpfen, koste es, was es wolle. Als guter Theologe will ich jetzt noch von ihm wissen, ob er sich denn bewusst sei, dass Gott ihn aufgrund seines Trinkverhaltens dazu auserwählt habe, sein Land zu verteidigen. Wie bitte, bekomme ich zur Antwort, wovon redest du überhaupt? Ich will einfach nur, dass die Midianiter nicht länger Angst und Schrecken verbreiten können. Auch in diesem Fall stehen der menschliche Wille und die göttliche Berufung oder Erwählung nicht in einem Widerspruch. Warum gehe ich hier auf dieses Thema so ausführlich ein? Ganz einfach, weil es im Laufe der Kirchengeschichte manchmal erbitterte Diskussionen darüber gab, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat oder ob alles von Gott vorherbestimmt ist. Daraus ergibt sich letztlich auch die Frage, ob sich ein Mensch frei dafür entscheiden kann, ob er die Vergebung durch Jesus Christus annimmt oder nicht. Einige Bibelstellen scheinen den Eindruck zu erwecken, dass nur die von Gott erwählten Menschen eine Chance haben. Doch schaut man genauer hin, so jedenfalls meine Erfahrung, dann entdeckt man, dass es hier keinen Widerspruch gibt. Will sagen, wer sich aus eigenem Willen für Jesus Christus entscheidet, der ist auch erwählt. So wird Jesus etwa im Johannesevangelium Kapitel 6 mit den Worten zitiert, »Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.« Alles, was mir mein Vater gibt, damit sind offenbar diejenigen gemeint, die von Gott erwählt und berufen wurden. Doch wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Damit sind andererseits die gemeint, die aus eigenem Willen den Entschluss gefasst haben, zu Jesus zu kommen. Doch nun wieder zurück zu Gideon und seinem Heer, das inzwischen auf bescheidene 300 Mann geschrumpft ist. Ab Vers 8 wird in unserem Bibeltext berichtet, »Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, »Steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben.« Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein, und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so dass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Soweit die Verse 8 bis 14. Wieder einmal werden wir daran erinnert, dass Gideon noch immer nicht der streitbare Held ist, wie der Engel Gottes ihn bezeichnet hatte, als er ihn beim Getreidedreschen antraf. Wenn du dich fürchtest, allein in das Lager hinabzugehen, so das Angebot an Gideon, dann nimm deinen Diener Pura mit. Und nun raten Sie mal, wie sich Gideon entscheidet. Natürlich geht er nicht alleine. Am Lager der Feinde angekommen, legt sich Gideon auf die Lauer und belauscht dabei ein Gespräch, dessen Inhalt ihn ermutigt. Denn selbst unter den Feinden gibt es offenbar Leute, die aufgrund eines Traumes mit dem Sieg der Israeliten rechnen. Das Gerstenbrot in dem Traum steht für die israelitischen Bauern und das Zelt für die midianitischen Beduinen. Das heranrollende Gerstenbrot bringt das Zelt zu Fall. Was das bedeutet, ist klar, die Israeliten werden siegen. Weiter ab Vers 15. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen: Seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaune blasen rings um das ganze Heerlager und rufen: Für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten, und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen: Hier, Schwert des Herrn und Gideons! Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den andern war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Soweit die Verse 15 bis 22. Gideon hat seine 300 Mann also in drei gleich große Gruppen aufgeteilt. Alle wurden mit einem leeren Krug, mit einer Fackel und einer Posaune ausgestattet. Die brennende Fackel kam in den Krug hinein, so dass man sie nicht schon von weitem sehen konnte. Auf Kommando sollten dann alle rufen: Hier, Schwert des Herrn und Gideons. Dabei hatte in Wirklichkeit kein einziger ein Schwert dabei. Die ganze Aktion beruhte auf einem Überraschungseffekt. Wie vorhin schon erwähnt, waren die Midianiter und Amalekiter zwei Beduinenvölker, die es gewohnt waren, in kleineren Verbänden durch die Wüste zu ziehen. Zahlenmäßig waren sie so stark, dass sie für die Israeliten in einer bestimmten Gegend des Landes zu einer echten Gefahr wurden. Sie stahlen ihnen das Vieh und plünderten die Felder. Aber ein straff organisiertes Heer konnten sie nicht vorweisen. Als Gideon und seine Leute mitten in der Nacht ihre Posaunen bliesen und die Krüge zerschlugen, so dass die Fackeln das Lager der Feinde in Licht tauchte, brach Panik aus unter denen, die aus dem Schlaf gerissen wurden. Der Schall der Posaunen war normalerweise ein Signal, das Krieg bedeutete. Und niemand konnte auf Anhieb wissen, wie viel hundert oder wie viel tausend Mann jede Posaune repräsentierte. Dass außer den 300 Posaunenbläsern niemand anderes da war, konnten die Feinde der Israeliten nicht ahnen. In dem ganzen Chaos, so heißt es im Bibeltext, war eines jeden Schwert gegen den andern. Das heißt nichts anderes, als dass sich die Feinde Israels schließlich sogar gegenseitig bekämpften. Dann ergriffen sie die Flucht und ließen das unbewaffnete Mini-Heer der Israeliten zurück. Gideon, auch er wurde, wie die anderen Richter in Israel vor ihm, zu einem Helfer in der Not. Obwohl er selbst keine besonderen Fähigkeiten mitbrachte, obwohl er anscheinend eher ein ängstlicher Typ war. Von Gott jedoch wurde er zugerüstet, und mit einem Heer, das so winzig war, dass niemand Gottes Beistand leugnen konnte, errang er den Sieg für Israel. Gideon erweist sich im Laufe seines Lebens noch mehrmals als ein streitbarer Held. Nicht umsonst hatte ihn der Engel Gottes so bezeichnet, obwohl er damals überhaupt nicht einen heldenhaften Eindruck machte. Mehr über Gideon in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Außerdem machen wir Bekanntschaft mit Abimelech. Auch er zählt zu den Richtern, ist aber mit diesem Amt nicht so recht zufrieden. Er möchte König werden, wird von Teilen der Bevölkerung auch als solcher anerkannt. Doch am Ende scheitert er kläglich. Soweit schon mal ein kurzer Vorausblick auf die nächste Sendung. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.